Diese Woche im Podcast, wir philosophieren über die spielentscheidende Situation beim Pokalviertelfinale beim FC Bayern München gegen Brose Bamberg, bevor wir uns dann mit dem tatsächlichen oberfränkischen Top-4-Teilnehmer ausführlichst beschäftigen, mit Medi Bayreuth. Heute im Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Gut, ich bekomme eine Nachricht gerade von Amazon, dass mein DHL-Paket am gewünschten Ort hinterlegt wurde. Cool. Das ist das Jahr 2018, Alex.
Was bekommst du denn?
Das. Das wäre kein guter Einstieg in diese Sendung, glaube ich, weil dann wird rumgefrotzelt, wenn ich das jetzt sage.
Es ist was ganz Günstiges. Der FC Bayern-Almanach.
Nein, es hat irgendwas mit Wassertesten zu tun.
I see.
Ich wollte mit einem Zitat einsteigen in die heutige Podcast-Sendung. Erstmal guten Tag. Und zwar, guten Tag, Basketball ist noch dramatischer als Fußball. Ist ein Zitat, ein ganz aktuelles Zitat.
Wow. Von? Eines Mainstream-Mediums.
Nee, das ist von Uli Hoeneß.
Von Uli Hoeneß.
Nach dem Spiel.
Oh ja, da war er gut drauf.
Bayern gegen Bamberg, dem Pokalviertelfinale.
Fand das statt jetzt?
Das fand statt. Das Spiel war.
War, ja.
Am Wochenende.
Fand statt.
Hast du es nicht gesehen? Ich weiß, du hast es am Handy gesehen.
Ich war unterwegs und habe es am Handy gesehen und es lief darauf hin, dass die Crunch-Time zu einem Zeitpunkt geschah, als ich kurz vor dem Einstieg in einen Zug gewesen wäre am Flughafen von Gate K. Du kennst das da draußen, das neue.
Ach so, dieses
neue Terminal.
Flughafen, der.
Genau. Und ich wusste noch vom Hinflug, dass man dort keinen Empfang hat. Und das Spiel stand bei Viertel vier einer Minute.
Moment, am neuen Satellitenterminal des Münchner Flughafens hat man keinen Handyempfang.
Am Terminal schon, aber nicht im Zug, also in diesem Shuttle, das so, dich zurückbringt.
Diesem
unterirdischen. Also es gibt 30 Sekunden, hast du keinen Empfang und das wollte ich nicht riskieren. Deswegen habe ich drei Shuttles später genommen.
Ist nicht wahr.
Weil ich nicht riskieren wollte, dass ich die Crunch-Time verpasse.
Ja. Also das ist natürlich auch nicht in Ordnung, dass es in diesem Shuttle-Tunnel keinen Handyempfang gibt. Ich meine, es muss überall Empfang geben.
Es muss überall Empfang geben, ja, das stimmt. Und mir fiel es nämlich auf, weil als ich bei der Abreise, hat eine Dame neben mir sehr laut telefoniert. In diesem Shuttle und plötzlich war es ganz ruhig und dachte ich mir, aha, was ist los? Und schaue auf mein Handy, no service und ging nicht. Und das fiel mir dann ein, Gott sei Dank davor, weil sonst hätte ich den Cesis-Turnover wahrscheinlich verpasst.
Das heißt also, die Dame hat lauter gesprochen, weil sie dachte, sie wird dann besser verstanden.
Zuerst lauter und dann war es ganz ruhig und dann war mir klar, okay, hier gibt's keinen Empfang und deswegen.
Kannst du mich jetzt verstehen?
Ja, genau.
Ich bin hier im Shuttle.
Im weitesten Sinne ging es nämlich darum, warum er sich nicht gemeldet hat. Ja. Also das ganze heißt, Gespräch habe ich schon an der Rolltreppe, hat das begonnen. Warum hast du dich nicht gemeldet?
Ich bin jetzt am Flughafen.
Genau.
An die Münchner Flughafenbetreiber. Ihr habt nicht nur durch den mangelnden Handyempfang im Shuttle des neuen Satellitenterminals eine Ehe scheinbar ja zerstört.
Ja, Ehe glaube ich nicht. Aber
sondern wart auch mit dafür verantwortlich, dass mein werter Kollege Alex Dechand mehrere Shuttle-Züge verpasst hat, um die Crunch-Time von Bayern gegen Bamberg sehen zu können.
Ja, man muss Prioritäten setzen.
Wahnsinn.
Ja,
das war ein tolles Spiel.
Es war ein sehr tolles Spiel.
Am Ende The Call.
The Call. Das Spiel der Saison, kann man sagen.
Das war das Spiel der Saison, würde ich auch so sehen.
Ja.
Also es war ganz schön heftig. Also ich habe lange Zeit noch danach über dieses Spiel nachgedacht. Auch über The Call, also die letzte Aktion des Spiels, der regulären Spielzeit, muss man natürlich dazu sagen. Der Korbleger von Djedovic, das Foul von Maodolo. Ich war so in Gedanken, dass ich dieses Foul gar nicht als Foul wahrgenommen habe, weil ich dachte, das kann ja keins gewesen sein, bis dann Djedovic an die Freiwurflinie ging. Ich habe die Szene danach 41 Milliarden Mal gesehen, in etwa.
Ja, 20 Milliarden Mal, wir beide gemeinsam.
Und möchte mich jetzt hier festlegen.
Oh.
Weil wir sind ja die höchste Instanz, haben wir gelernt.
Du.
Nein, wir.
Du bist die höchste Stelle.
Der Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball ist die höchste Instanz. Und ich sage Folgendes.
Okay.
das hätte man nicht pfeifen müssen. Dass es gepfiffen wurde, ist nicht die Fehlentscheidung des Jahrhunderts. Da gibt es andere. Ich finde die Aussage gut von auf Bamberger Seite von Kanzuris, der sagt, Loh hätte einfach nur weggehen müssen.
Also die Aussage konkret ist, ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber Maolo Loh hätte bei dem Angriff einfach nur weglaufen müssen.
Genau, also ich bei diesen 41 Milliarden Mal, die wir diese Szene gesehen haben, sieht man, dass Loh dahin geht, wo er nicht hätte hingehen müssen. Das ist ein spieltaktischer Fehler, natürlich von ihm. Der bestraft wurde mit einem Foulpfiff, wo ich jetzt sage, Robert Lottermoser hat das Foul gepfiffen. Lotti ist ein überragender Schiedsrichter. Und deswegen gab es ja, glaube ich, auch deswegen die Diskussion danach, wie kann ein so guter Schiedsrichter da das pfeifen? Und genau da möchte ich einsteigen.
Vor allem, wann er es gepfiffen hat.
Genau. Eigentlich ist, und das hat Zisis hat ja im O-Ton, im Interview bei uns danach live gesagt, so ungefähr, das pfeift man da nicht.
Wir können ja mal reinhören, was Zisis gesagt hat, warum sie das Spiel verloren haben. Das klang dann so, also das war die Frage.
I think with a bad call of a referee. When we are up three and you give basket and one, I think it's not a foul. I'm proud of my team. I think coming in this game, everybody in Germany thought that we would lose easy. I think we had a great effort. We played a great game. And I guess a very good team. As I said.
Ja. Wie gesagt, also es gibt eine minimale Bewegung hin von Loh zu Djedovic. Die ist nicht wegzudiskutieren. Im weitesten Sinne ist aber, aber ich glaube, dass man das da wirklich nicht pfeift. Also da ist diese 5% Fingerspitzengefühl ist da nicht da gewesen. Und vor allen Dingen, Lottermoser, ich habe die Szene natürlich dann auch von den 41 Milliarden Mal, 20 Milliarden Mal nochmal in Normalgeschwindigkeit gesehen und er pfeift halt innerhalb einer Nanosekunde.
Ja, und du hast ja auch schon deutlich gesagt, dass das nicht zu pfeifen wäre in der...
Genau, also ich habe mir die Szene dann ja, wir haben die ja dann im Live-Spiel auch in der Wiederholung gezeigt und da habe ich mich festgelegt und habe auch gesagt, das ist eigentlich, kann man das da nicht pfeifen. Ich hätte es besser gefunden, ganz im Ernst, irgendwie so menschlicher, wenn zwischen der Aktion und dem Pfiff von Lotti eine Zehntelsekunde oder zwei Zehntelsekunden vergangen wären und er dann entschieden hätte, das ist jetzt kein Foul. Also wir reden jetzt hier auf einer totalen Metaebene, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt wirklich keine Fehlentscheidung im dramatisch-klassischen Sinn, wo man sagen kann, oh mein Gott, der war doch 10 Meter entfernt. Das war er ja nicht.
Aber natürlich er steht auch nicht im Offensivfoulkreis, also auch das haben wir kontrolliert. Also er steht davor, er kommt halt sehr spät, es sieht unglücklich aus. Ich habe es so erlebt, ich habe den Pfiff gehört, dachte mir zuerst, es ging um das Hackett reingreifen, das da auch ganz kurz war, aber da war ja nichts. Und erst dann habe ich gecheckt, okay, es geht um Loh unten. Ja. Und dann lag Loh am Boden, weil er instinktiv, glaube ich, das Offensivfoul provozieren wollte.
Wie auch immer.
Oder die Lane zumachen, was in der Situation.
Also man kann dazu sagen, es ist den Bayern, natürlich hatten sie da ein bisschen Glück.
Ja.
Andererseits muss man den Bambergern den Vorwurf machen, dass sie kurz davor, also zum einen, dass Loh da hingeht, das muss er nicht, bleibt weg, der macht 2 Punkte, Einwurf Bamberg bei 4 Sekunden mit 1 Punkt Vorsprung.
Ja.
Und natürlich die beiden Turnover vorher, das ist klar. Also
der Zisis Turnover vorher war sehr bitter.
War bitter.
Und Hobbs muss den auch erstmal reinschmeißen, dass es auf -3 geht. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie waren 6 vorne. Dann kommt der Turnover, dann kommt Hobbs mit dem Dreier.
Ja. Wir werden jetzt mal direkt, wir machen jetzt Folgendes. Wir reden jetzt, wir haben jetzt Termin. Termin einhalten. Wir reden jetzt mit einem Geschäftsführer eines oberfränkischen Basketballvereins. Und wir reden nicht mit Rolf Bayer gleich. Wir werden jetzt bei Philipp Galewski anrufen. Und weißt du was, wir werden ihn direkt eigentlich mal fragen, was er von der Szene hält.
Und das können wir machen, weil es ist ja ein möglicher Gegner seines Teams beim Top 4.
Genau, also wir schlagen nicht jetzt
Halbfinalgegner. Genau.
Deswegen müssen wir jetzt einmal kurz in uns gehen, denn diese Nummer, die wir jetzt anrufen, haben wir noch nie angerufen. Vor allem mache ich meinen Kalender gerade auf, statt meine Kontakte, um jemanden das erste und dann leider wahrscheinlich auch das einzige Mal in unseren Podcast reinzuholen, denn wir haben ja gelernt, dass Philipp nicht mehr tätig sein wird für Medi Bayreuth ab dem 1.3. Und das ist ja bald. So, da ist er. Wir begrüßen Philipp Galewski. Philipp, servus.
Hallo.
Du, wir haben gerade nochmal über Pokal Bamberg-Bayern gesprochen und über diese letzte Szene, also der regulären Spielzeit. Jedovic, Korbleger, Foul, Loh. Ganz kurze Einschätzung von dir, wie du das gesehen hast. Bevor wir dann über Bayreuth reden.
Ich halte mich ja aus solchen sportlichen Themen immer raus, aber ich habe natürlich dieses Spiel verfolgt. Mhm. Und da muss man leider ganz klar sagen, leider aus meiner oberfränkischen Seele, dass da der Maodo Loh einfach nichts verloren hat in der Situation. Also ich verstehe nicht, dass er überhaupt zum Korb bzw. zum Spieler zieht. Ich weiß wirklich nicht, was er da vorhatte. Und insofern glaube ich, dass die Entscheidung des Schiedsrichters korrekt ist, auch wenn es natürlich eine extrem harte Entscheidung ist.
Okay, da sind wir dann im Grunde, so ganz allmählich, glaube ich, ist Basketball Deutschland auf diese Meinung festgelegt, nachdem wir es doch viele, viele Male gesehen haben. Aber tatsächlich, ja, es war ein sehr, sehr harter Pfiff, aber Loh ist im Grunde selbst dran schuld, so kann man es vielleicht.
Wobei es von außen auch immer so leicht ist, über den Spieler dann natürlich zu urteilen, weil es so ein Instinktplay war irgendwie, dass er halt noch versucht, das zu stoppen, auch wenn es in der Situation natürlich keinen Sinn gemacht hat bei plus drei.
Nein, auch wenn man jetzt anschaut, wie er sich da bewegt, das ist, ich glaube, dem hat es dann schon ein bisschen so geschwant, dass er da nichts verloren hat, dass er wieder auch so nach unten geht. Da kann man dem Spieler, glaube ich, auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen in so einer Situation. Also
Es ist Erfahrung, die er dazu gewinnt, auf jeden Fall, in so einem wichtigen Spiel.
Vor allem ist natürlich jetzt diese Szene, haben wir jetzt gerade eben isoliert betrachtet.
Ja.
Also, ich meine, da gab es ja auch, ich glaube, warum sich viele auch darüber echauffieren, ist einfach andere Spielszenen in diesem Moment, wo vielleicht noch nichts gepfiffen wurde. Ne? Ja. Also es ist halt einfach ein Spitzenspiel und das sind einfach solche Szenen gang und gäbe. Ja. Ja.
Philipp, reden wir über den oberfränkischen Verein, der im Top 4 ist. Reden wir über Medi Bayreuth. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Einzug. Natürlich tolles Spiel auch gewesen, das darf man nicht vergessen, in Frankfurt mit 20 Punkten gewonnen. Tolle Sache. Mit welchem Gefühl geht ihr da jetzt so hin? Also du bist jetzt nicht, heute ist zum Beispiel Champions League in Spanien, glaube ich, ne, spielt ihr?
Genau,
in Madrid, ja. In Madrid. Du bist nicht dabei, sondern musst dich jetzt ums Top 4 kümmern. Das heißt also ein bisschen auf dem falschen Fuß, will ich nicht sagen, aber ein bisschen kalt erwischt worden, dass es jetzt doch nach Ulm geht oder wie sind die Planungen da jetzt?
tatsächlich ist das genau der Grund, warum ich hier bin. Wir müssen jetzt im Top 4 natürlich vieles vorbereiten. Das ist für uns einmal mehr Neuland, dass wir da wieder mal bestreiten als Bayreuther Organisation. Und das ist natürlich alles für uns neu, wie die Tickets vergeben werden, aber auch die wirtschaftliche Komponente. Also tatsächlich so, dass zum Top 4 für uns eher ein Draufzahlgeschäft ist. Da müssen wir jetzt natürlich schauen, wie wir das Ganze abfedern können, damit wir da möglichst gut aus dieser Nummer rauskommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Sieg in Frankfurt, nicht nur, dass er so deutlich war, ich meine, man muss auch mal ein bisschen beachten, dass die Frankfurter auch durchaus ersatzgeschwächt sind, sondern auch, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind. Und wir haben da einfach so ein unheimliches Selbstbewusstsein an den Tag gelegt, dass ich hoffe, dass wir dieses Selbstbewusstsein mit in dieses Top 4 nehmen und da dann auch wirklich eine Rolle spielen können. Also, es sind natürlich Außenseiterchancen, aber Raul Korner hat jetzt schon mehrfach bewiesen, dass er für Pokalsiege gut ist. Und warum soll es nicht auch mit uns gelingen?
Ja, stimmt, Holland und Österreich.
Ja, Raul Korner mag den Pokal. Bevor wir, eigentlich könnte man stundenlang darüber diskutieren, wie traurig es ist, dass ein Verein finanziell draufzahlen muss, wenn er das Pokal-Halbfinale erreicht. Woran liegt das? Also kann man das in zwei Sätzen zusammenfassen, warum das ein finanzielles Draufzahlgeschäft ist?
Natürlich, also letztendlich ist es so, dass wenn ich einen Spielervertrag mache, also ich kann so für uns reden, für unsere Organisation, für unsere Größenordnung, dann haben wir, ich sage immer so zwei so Standardprämien in den Spielerverträgen und das ist immer die Teilnahme an den Playoffs und die Teilnahme am Top 4. Mhm. Die sind einfach immer mit Prämien belegt und wenn ich jetzt einfach eine Prämie mal 10 nehme, weil ich ja 10 Spieler habe plus dann noch die Coaches, dann komme ich halt sehr schnell auf einen Betrag, selbst wenn es nur wenige 1.000 Euro pro Spieler sind, einfach mit diesem Faktor 10 oder 12 komme ich halt sehr schnell auf einen hohen fünfstelligen Betrag in unserem Fall. Mhm. Und die Ausschüttung der Liga, und es ist ja tatsächlich meine einzige richtige Einnahmequelle, abgesehen jetzt von Sponsoren, die vielleicht auf dem Trikot sind und dafür was zahlen würden, die ist einfach wesentlich niedriger. Und deswegen hat es jetzt in unserem Fall eben so herausgestellt, dass es ein Delta ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir stehen wirtschaftlich so da, dass wir uns das durchaus leisten können. Es sind unsere Gewinne, die wir über die Saison jetzt erwirtschaftet haben, die sind jetzt damit dann wieder aufgebraucht, aber wir können es zumindest leisten. Also das ist jetzt absolut verkraftbar. Und ich habe erst gestern Abend mit dem Raul telefoniert und habe ihm gesagt, hier, pass mal auf, wenn wir schon mal Geld ausgeben für sowas, dann möchte ich auch den Sieg sehen. Ja,
also gibt es dann nochmal eine extra Prämie für den Pokalsieg? Also musst du dann nochmal schauen, ob noch ein bisschen mehr da ist?
In unserem konkreten Fall ist es tatsächlich so, dass wir ein paar wenige Prämien dann noch ausschütten müssen. Also der Betrag wäre wesentlich geringer. Aber ja, da würde noch was dazukommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass dann die Ausschüttung von der Liga etwas höher wäre.
Interessant.
Natürlich muss man aber auch sagen, das ist natürlich eine sehr isolierte Betrachtung. Wenn wir jetzt diesen Pokalsieg wirklich haben sollten, man kann sich den aufs Briefpapier schreiben, ich glaube, dann kann man natürlich auch in der Folge
neues Briefpapier bestellen. Das kostet ja auch wieder Geld mit einem neuen Briefkopf.
Think before you print.
Leider muss ja auch auf dem Briefkopf dann ein neuer Geschäftsführer draufstehen. Mensch, Philipp, also jetzt mal im Ernst. Die Erfolgsgeschichte von Medi Bayreuth ist ja nicht nur mit Raul Korner verknüpft, sondern auch mit Philipp Galewski. Muss man ja auch mal dazu sagen. Also, jetzt mal ein bisschen hier Schulterklopfen. Jetzt gehst du Ende Februar in die böse, böse freie Wirtschaft. Warum das denn? Das läuft doch gerade so super.
Naja, wenn ich mir den Scherz noch mal erlauben darf, ich habe ihn schon mal gebracht. Ich habe mir einfach in der Ligatafel so in die anderen Gesichter geschaut, meiner Kollegen, habe dann Marco Baldi gesehen, habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja, wenn ich jetzt da hier bleibe, dann schaue ich irgendwann aus wie Marco Baldi. Was allerdings wieder ein Kompliment an Marco Baldi ist, weil den sieht man sein Alter tatsächlich überhaupt nicht an und ich schätze ihn auch extrem als Kollegen. Nein, also ernsthaft, ich bin jetzt gerade 31 geworden, oder gerade ist auch schon wieder 2 Monate her, aber ich sehe mich da jetzt einfach in dem Alter, um einfach nochmal was anderes zu machen. Und ich habe da einfach ein schönes Angebot bekommen aus der Wirtschaft und das möchte ich einfach wahrnehmen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich die Organisation Medi Bayreuth mittlerweile so gut aufgestellt sehe, dass ich einfach diesen Wechsel auch durchführen kann. Also das ist, glaube ich, jetzt der erste Moment überhaupt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier bin, wo ich auch sage, dass die Organisation so den Wechsel unbeschadet verkraften kann. Und deswegen war für mich einfach klar, dass ich einfach diese Chancen auch nochmal ergreifen möchte, auch wenn es natürlich im Herzen schon wehtut, das muss man ganz klar sagen. Wir sind hier die Mitarbeiter sehr wichtig. Ich mache das unheimlich gerne. Die Emotionen von dem Sport, das ist eine wunderbare Komponente, die man so in der Wirtschaft wahrscheinlich niemals haben wird. Aber ja, es war einfach eine Bauchentscheidung und auf die muss man einfach hören.
Zu einem Unternehmen, ich habe das jetzt aus zweiter Hand, weil meine Töchter sind, wie du weißt, in Bayreuth und studieren und lesen dort die Lokalzeitung und da stand drin, du wechselst zu einem Hersteller für Kindersitze. Ist das so richtig?
Ja, also das ist die Firma Cybex, den Namen darf man ja bestimmt benennen. Mhm, waren auch vor einigen Jahren schon Namensgeber unserer Nachwuchsabteilung im Basketball. Das ist so ein ganz aufstrebendes Unternehmen, eigentlich so fast noch ein bisschen mit Startup-Charakter, aber mittlerweile mit einem chinesischen Hersteller fusioniert.
Mit Blockchain und, auch? Ist auch eine Blockchain dahinter? Gibt es dann die Kryptowährung für diese Kindersitze?
So tief bin ich noch nicht eingestiegen. Im Moment kümmere ich mich zu 100% noch um Medi Bayreuth. Nein, aber ernsthaft, also das ist, die machen, das ist im Prinzip ein Milliarden-Business, wo die sich da auch machen.
Ja.
Und ich soll da eben Teil werden. Das Schöne ist, ich habe da auch meinen Ex-Chef an meiner Seite, also ich bin da quasi seine rechte Hand, der dort jetzt als CMO fungiert und eine unheimlich spannende Geschichte, für mich auch ein internationales Thema, also ich werde so 20% der Zeit im Ausland verbringen und das ist natürlich was man jetzt im Basketball, auch wenn wir jetzt Champions League spielen und durchaus internationale Spiele haben, das ist schon etwas, was ich jetzt noch ein bisschen vermisst habe hier. Ja.
Ah, in die große weite Welt hinaus nochmal. Ja, aber gut, trotz alledem, also wir wollen ja die Erfolgsstory Medi Bayreuth, was ja wirklich eine der absoluten Feel-Good-Geschichten der letzten beiden Jahre ist in der EasyCredit BBL, nochmal ganz kurz aufarbeiten. Was war so, also es war ja am Anfang, da gab es ja den Trainerwechsel auch von Mike Koch zu Raul Korner, der durchaus kritisch beurteilt wurde. Was ist deiner Meinung nach mit ausschlaggebend gewesen, dass sich das so entwickelt hat? Wie viel Anteil hat Raul Korner, wie viel Anteil hat die ganze Organisation, die Spieler, was ist so, wie würdest du dem neuen Geschäftsführer auch sagen, was ist so die Rezeptur, um einen Verein so auf Kurs zu bringen?
Ich glaube, diese eine Rezeptur Struktur, die gibt es ja gar nicht. Das ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren. Also zum einen natürlich, dass ich als ehrenamtlicher Geschäftsführer, nicht als ehrenamtlicher Geschäftsführer, sondern als hauptamtlicher Geschäftsführer gekommen bin.
Deswegen der Wechsel in die Wirtschaft. Endlich mal Geld verdienen. So, jetzt verstehe ich. Okay,
gut. Nee. So ist es nicht. Wobei ich auch nur als kleine Randnotiz durchaus angeboten habe, dass ich auch ehrenamtlich weiterhin für die Organisation tätig bin. Also zum Beispiel im Aufsichtsrat oder wenn es mit der Nachfolge nicht nahtlos klappen sollte, würde ich das Ganze auch noch ehrenamtlich ein bisschen weiterführen, bis da eben alles in trockenen Tüchern ist. Mhm. Also ich bleibe der Organisation schon irgendwo erhalten und dann auch wirklich ehrenamtlich. Aber jetzt, um wieder zurückzukommen, ja. Ich war hauptamtlicher Geschäftsführer, auch der Erste, der das über einen längeren Zeitraum gemacht hat. Und dadurch konnte man natürlich im Hintergrund in der Organisation einfach so ein Team aufbauen. Und vielleicht hat es uns als Team auch geholfen, dass wir in unserer ersten Saison, wo ich mich da so ein bisschen einfinden musste, ich glaube, da sind wir 16. geworden. Das war eine wirklich furchtbare Saison mit vielen Verletzungen und so weiter. Aber damals auch schon so ersten Ansätze mit Javon McRae, David Brambley, die da extrem gut performt haben. Ich kann mich noch erinnern, dass du uns da beim All-Star Day in den Himmel gelobt hast, wie toll der Bayreuth auftritt. Das war damals in Ulm übrigens auch. Ich glaube, da ist so ein bisschen was zusammengewachsen, weil wir ständig solche Nackenschläge zum Ende der Saison bekommen haben, sind wir als Team unheimlich eng zusammengewachsen. Wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich weiter wachsen, haben im Hintergrund einfach permanent versucht, einfach größer zu werden, besser zu werden, obwohl es sportlich nicht so gut lief. Und dann kam einfach die zweite Saison mit Mike Koch, die dann wirklich auch so im Rahmen unserer Erwartungen war. Wir sind 12. geworden, alles lief gut. Trotzdem haben wir uns immer versucht, den Hintergrund weiter zu verbessern, haben uns überlegt, wie können wir diese Verletzungen abstellen. Wir haben dann mit dem Raul Korner dann zusammen, haben wir dann einfach einen Athletiktrainer eingestellt, den hauptamtlichen Physiotherapeuten und so weiter. Und ich glaube, Raul Korner war dann letztendlich so dieses zündende Element, warum das Ganze explodiert ist und im Positiven explodiert ist, warum wir dann einfach auch dann das Potenzial, das wir eigentlich an diesem Standort haben, dann auch komplett abrufen konnten.
Jetzt ist es ja so, ihr grabt ja so ein bisschen an den gleichen Kassen rum wie Brose Bamberg und zum Beispiel ja auch über Brose oder andere Sponsoren. Da sind ja durchaus Verbundenheiten da. Wie schwierig ist es jetzt zu sagen, okay, wir werden uns in Bayreuth weiterentwickeln? Also, dass man sagen kann, okay, jetzt ist nicht Schluss mit dem Etat, sondern wir werden peu à peu, gibt es da noch Steigerungsmöglichkeiten oder ist dadurch, dass Bamberg ja auch ebenso geografisch sehr nah ist, da irgendwann Schluss?
Ich habe irgendwann nur mit 2,8 Millionen Etat ungefähr angefangen. Ich denke, das war so ungefähr die Größenordnung. Wir stehen jetzt aktuell bei 4,2 Millionen und werden, gerade durch diese sportlichen Erfolge, können wir noch weiter wachsen in dieser Saison. Also das sind so 4,4, 4,5 Millionen sind. Und schon damals wurde mir gesagt, puh, kannst du überhaupt noch wachsen? Ja, wir haben es fast geschafft. Also wir haben uns fast verdoppelt mittlerweile. Also nicht ganz, aber schon einen deutlichen Sprung gemacht. Also es gibt immer noch mal Potenziale, man muss sie jetzt einfach nur erkennen und auch ausnutzen. Ich glaube, die Nähe zu Bamberg ist in der Hinsicht jetzt nicht unbedingt problematisch. Es ist leider so, dass Basketball einfach noch ein sehr, sehr regionales Thema ist. Und wir haben jetzt da irgendwo vielleicht einen Zwischenbereich zwischen Bamberg und Bayreuth. Da haben wir vielleicht ein paar Sponsoren, die mal hin und her rutschen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir uns da wirklich Sponsoren gegenseitig wegnehmen, überhaupt nicht. Mhm. Sondern die Sponsoren, die wir haben, also wir als Bayreuth und ich schätze auch viele auch in Bamberg, die machen es in erster Linie aus regionaler Verbundenheit und die fühlen sich dann entweder Bamberg oder Bayreuth zugehörig. Mhm. Und deswegen aus der Hinsicht nein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das ist aber auch eine Frage, die sich, glaube ich, alle Geschäftsführer in der BBL stellen müssen. Wann schaffen wir das mal? Jetzt mal ganz kleine Ausnahme, mal abgesehen in Ulm oder in Bamberg oder insbesondere in München. Wann schaffen wir jetzt endlich mal auch diese großen, überregionalen Sponsoren zu bringen, die auch wirklich sehr viel Geld dann für die Werbeleistungen zahlen? Ja,
das heißt, woran
alle arbeiten müssen.
Das heißt, du kannst den Schritt der Bamberger, der eventuell ansteht, Metropole, Nürnberg Metrostars, Neubauhalle, eher im Nürnberger Bereich, das kannst du nachvollziehen, weil das einfach ein notwendiger Schritt sein muss irgendwann, unabhängig, dass man davon vielleicht die heimischen Fans so ein ganz klein wenig verärgert?
Also tatsächlich ist es so, dass wir auch zu dieser Metropolregion Nürnberg gehören in Bayreuth. Mhm. Also es ist einfach eine unfassbar große Region. Auch meine Heimat, ich komme aus Ansbach ursprünglich, also aus Mittelfranken, die gehört auch zu dieser Metropolregion. Der Schritt ist also absolut nachvollziehbar, da in eine große Stadt zu gehen. Ich glaube, das ist natürlich aber auch einfach eine politische Entscheidung, um auch zu sagen, hier Das, wenn gerade wenn mir Euroleague, also wenn Bamberg Euroleague spielen möchte, ist es einfach ein anderer Name, hier in Nürnberg in so einer großen Region zu sein, als jetzt einfach nur in Bamberg, ja. Weil ich meine, Bamberg konkurriert halt einfach mit München, vielleicht noch mit Berlin, und das sind natürlich ganz andere, klangvollere Namen als jetzt Bamberg, leider, ja. Deswegen, ich kann den Schritt gewissermaßen nachvollziehen, ich kann natürlich auch den Unmut der Fans verstehen. Ja, das ist ein ganz heikles Thema und ich bin froh, dass ich da nicht in diese Entscheidung involviert bin.
Ja, das ist wohl wahr. Also im Grunde kann dir das ja, na, egal, will es nicht sein, aber nee, egal, ist nicht, schwierige Entscheidung in jedem Fall.
Wir, genau, wir haben ein gutes Verhältnis zu Bamberg, muss man wirklich sagen. Die helfen uns immer, wenn wir irgendwelche Fragen haben. Wir haben auch dieses Jahr in der Champions League einmal in der Brose Arena spielen dürfen, nachdem unsere Halle nicht verfügbar war. Also ich wünsche dir alles Gute, um Gottes Willen. Und natürlich ist es auch für uns schön, wenn der direkte Nachbar einfach ordentlich und international extrem erfolgreich ist. Also keine Frage. Deswegen, es ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr schwer ist, was ja auch mit dem großen Hallenneubau verbunden ist.
Das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Ja. Und das ist ja auch, ich meine, ihr habt ja auch ein Hallenproblem irgendwo, ne? Ich meine, eure Halle ist ja jetzt auch nicht State of the Art aktuell. Also so gerne ich in den 80er Jahren dahin gefahren bin und wir haben uns damals umgeschaut und gedacht, wow, ist das eine tolle Halle, die hätten wir auch gerne in Hagen. Aber mittlerweile ist sie natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Wie kann man da, geht das überhaupt? Also kann man jetzt in Bayreuth wirklich einfach so eine neue Halle bauen in einer so kleinen Stadt, dass man die auch refinanzieren kann?
Ja, deine Einschätzung ist grundsätzlich schon mal richtig. Die Halle ist fast so alt wie ich tatsächlich. und ja, wir haben da infrastrukturell schon ein Problem mittlerweile. Wir sind da komplett ausgelastet. Ich meine, wir werden jetzt im März, April werden wir eine neue Hinterkorb-Tribüne idealerweise installieren, die wir dann auch in der kommenden Saison komplett aufgebaut haben wollen, wo wir dann wesentlich bessere Plätze anbieten können. Aber wir merken schon, dass wir einfach jetzt in der BBL, wir sind einfach ausgelastet. Also bei uns sind maximal noch Stehplätze verfügbar, von denen man auch nicht wirklich sonderlich toll sieht. Wir könnten wesentlich mehr Leute reinlassen. Ne? Also da denkt man sich schon, Mensch, hätte ich doch eine 4.500er Halle, wäre gut machbar in Bayreuth. Ich sehe es aber absolut realistisch, das ist für uns im Moment überhaupt kein Thema. Also ich wüsste nicht, wie wir dieses Projekt stemmen sollten. Es gibt ein paar zarte Lösungsansätze, aber es ist mit Sicherheit ein Thema, das noch sehr, sehr lange dauert. Ich meine, wenn ich mal nach Würzburg blicke, also über die Bamberger hinweg zu den nächsten fränkischen Nachbarn, dann sieht man ja, wie lange so ein Projekt dann auch dauern kann, bis es auch wirklich realisiert wird. Ja, und natürlich müssen wir jetzt schauen, wie wir da weiterkommen. Für mich war es jetzt allerdings erstmal wichtiger, ein Trainingszentrum konkret anzustreben, wo wir jetzt auch schon mittlerweile ein Grundstück von der Stadt zugesichert bekommen haben, wo wir jetzt an der Finanzierung arbeiten, weil das einfach für mich dieser nachhaltige Basketball-Effekt dann mit sich bringen soll, wo wir einfach sagen, hey, wir sind ein Nachwuchsstandort, wir sind hier auch in der Stadt präsent mit eigenen Liegenschaften. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger für uns.
Ja. Ja, man denkt natürlich immer so an die großen Schritte, dabei sind die kleinen oftmals viel wichtiger und nachhaltiger, ne? Aber das ist eben auch schwer, sich da wirklich so zu etablieren. Die andere Geschichte ist ja noch, Philipp, die sportliche Sache, dass man eben den Kader zusammenhält. Das ist euch ja perfekt geglückt eigentlich, wenn man jetzt von ein, zwei Personalien absieht, von der letzten Saison zu diesen jährigen Saison. Wie groß dürfen denn die Hoffnungen der Bayreuther Fans sein, dass solche Spieler eben auch wie Assam Marai tatsächlich auch noch mal ein Jahr bleiben oder ein Nate Linhardt oder einfach die Vögel, die so richtig Geld, also in Anführungszeichen, mehr Geld verdienen, als das vielleicht für Bayreuther Verhältnisse bisher möglich war?
Ja, tatsächlich so, dass bei uns gibt es nicht den Top-Verdiener. Also wir haben mehrere Spieler, die auf dem gleichen Niveau agieren, eigentlich fast die gesamte Mannschaft. Das, was wir letztes Jahr geschafft haben, das ist für mich im Nachhinein immer noch eine Sensation. Also gerade auch in Assam Marai, den wir wirklich direkt vor unserem Fanfest, vor unserer Abschlussveranstaltung noch unterschrieben haben. und ohne auch, und das muss man auch wirklich da betonen, ohne auch den Geldbeutel komplett aufmachen zu müssen, im Sinne von, dass wir uns das auch nicht mehr leisten können. Das waren alles kleine Steigerungen bei den Spielern, die wir uns deswegen auch leisten konnten, weil wir einfach wussten, dass wir in der Champions League spielen werden und ich dadurch einen Etatsprung hinlegen konnte. Ja, das war eigentlich absolut, ja, waren viele Zufälle, die zusammengekommen sind, die uns das einfach erlaubt haben, dass wir da viele Spieler halten konnten, muss man einfach so sagen. Jetzt, ich meine, wir haben ja schon ein Signal gegeben, Basti Dore 3 Jahre, das ist für uns ein unheimlich langer Zeitraum, zu dem wir uns da committed haben, allerdings für mich auch extrem wichtig, weil Basti Dore einfach ein Gesicht der Mannschaft geworden ist. der sowohl on-court, aber auch insbesondere off-court extrem hilft. Und das war für mich extrem wichtig, den Kapitän da jetzt langfristig bei uns dabei zu haben. Der passt von seiner Persönlichkeit, er ist auch Franke. Das ist super mit ihm. Muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, ich meine, wir haben jetzt mit Steve Halske und Robin Amays noch zwei deutsche Spieler, die konkret einen Vertrag für die nächste Saison haben. Aber dann müssen wir schon gucken, wo es hingeht. Und aktuell ist meine Einschätzung die, dass wir beim Etat schon kämpfen müssen, dass wir den Etat auf diesem Niveau halten. Das ist natürlich auch ein bisschen das Problem im Basketball, dass wir nie wissen, selbst wenn wir jetzt gut performen, in welchem internationalen Wettbewerb spielen wir, wo kommen die Einnahmen her, was können wir uns leisten. Das ist leider immer so eine Sache, die erst so im wirklichen Mai, Juni irgendwo dann sich herauskristallisiert. Da ist es eigentlich schon zu spät, um Spieler zu halten, oder schon sehr, sehr spät, um zumindest die Fans auf die neue Saison einzustimmen. Da ist dann schon eine kleine Hängepartie dann drin. Also aktuell ist meine Einschätzung die, dass wir ja vielleicht 3, vielleicht noch 4 Spiele aus der aktuellen Saison sehen werden. Aber gerade diese großen Namen, Aston Marei,
Andy Seifert,
Linhard, bei dem weiß man nie so richtig, was er jetzt vorhat. Das ist auch jetzt meine ehrliche Einschätzung. Also ich habe jetzt auch keine Hintergedanken, sondern Nate ist einfach ein verrückter Vogel. Ich mag ihn unheimlich gern. Aber bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass der jetzt auf einmal beschließt, er wird jetzt Gitarrenspieler in Barcelona auf der Straße und spielt jetzt dafür vor der Heranlassung, sein Geld zu verdienen.
Ach komm.
Das ist so ein ganz, ganz verrückter Vogel, aber wirklich im Positiven. Also super Typ, aber da weiß ich nicht, in welche Richtung es deswegen geht. Will er vielleicht zum Beispiel noch 2 Jahre in Bayreuth bleiben und so sagen, hier, das ist super hier, mir gefällt es hier. Vielleicht will er auch in die Großstadt gehen, vielleicht will er auch nochmal richtig Geld verdienen. Er ist, ich glaube, exakt eine Woche älter als ich. Vielleicht sagt er auch nochmal, hey, ich nutze jetzt auch nochmal das, was ich noch habe, um meine Karriere auch nochmal so ein bisschen zu versilbern für die Zukunft. Also kann ich nichts sagen, und das ist im Moment überhaupt kein Thema für Nadine. Ich glaube, der will jetzt erstmal abwarten, was hier weiter passiert.
Nicht, dass du den noch mitnimmst zu deinem Kindersitzhersteller und dass du dem mal abgesehen davon, dass so ein Nate Linhardt eventuell auch Gitarrenspieler in Barcelona werden möchte, weil er das toll findet, gibt es einen in eurem Team, der doch relativ ehrgeizige Ziele noch hat, was seine Karriere betrifft, und das ist der Trainer, der ja selber schon mal formuliert hat, dass sein Ziel ist es, in 10 Jahren, grob gesprochen, eine Euroleague-Mannschaft zu trainieren. Wie sehr kann man sich denn darauf freuen oder verlassen, dass Raul Korner mittelfristig noch mit Champions League, Eurocup oder eben einfach Medi Bayreuth klarkommt?
Also erstmal zum Thema ehrgeizig. Ehrgeizig ist bei uns jeder in der Organisation. Das ist die Buchhalterin, das ist mein Eventmanager, das ist jeder Spieler.
Das bist du auch.
Ich glaube, davon leben wir auch, von diesen Ambitionen, die wir alle hegen, dass wir alle weiterdenken und immer nach vorne schauen, damit wir einfach weiter wachsen können. Aber grundsätzlich natürlich, Raul Korner, ja, sehr ehrgeizig, er hat dieses Ziel postuliert, wobei sein Nebensatz war ja in 10 Jahren ungefähr. Also genau. Wir haben noch sehr, sehr viel Zeit, und Raul Korner muss natürlich schon auch gucken, dass er einfach in einer Organisation ist, wo er seine Ideen ausleben kann, wo er sich wohlfühlt, und deswegen, ja, ich sehe da jetzt keinen Grund, warum er jetzt sofort in die Euroleague wechseln sollte. Ja. Mhm. Ich glaube, viele kleine Schritte nach vorne bringen ihm da auch sehr, sehr viel.
Ja, in jedem Fall.
Und ja, er hat grundsätzlich erstmal noch nächstes Jahr auch Vertrag bei uns. Insofern plane ich da auch schon mit ihm und spreche natürlich auch über Spieler wie jetzt ein Basti Dore zum Beispiel. Da spreche ich schon sehr konkret mit ihm dann auch, logischerweise, weil ich jetzt schon fest damit plane, dass er kommende Saison dann auch in Bayreuth ist.
Okay, gut, Philipp, dann sag ich an dieser Stelle. Also erstmal freue ich mich auf Sonntag. Wir sehen uns noch 2-mal übrigens. Also das ist schon mal, das finde ich schon mal ganz wichtig, weil ganz im Ernst, du bist mir auch selber ein bisschen ans Herz gewachsen. Man hat nicht so viele Kontakte mit allen möglichen Geschäftsführern, aber was du da machst und wie du sprichst und wie du dich
gibst, ist überragend. Es klingt auch noch nicht abgeschlossen, ehrlich gesagt. Also das klingt noch so voll, die Workload, die aktuelle bei Medi Bayreuth. Aber Ende Februar ist dann vorbei. Wie läuft es dann auch ab eigentlich übergabetechnisch? Oder
ach so, wer wird es denn eigentlich?
Nachfolger. Genau. Technisch.
Es gibt noch keine Nachfolge. Das ist natürlich auch so ein Thema,
wo ich
auch nicht abgeschlossen habe. Also ich mache im Moment auch viele Verträge noch, also nicht mit Spielern, sondern hauptsächlich mit Sponsoren, weil ich natürlich meinem Nachfolger hier bestmögliches Umfeld ermöglichen möchte. Ja. Und im Moment, ich denke überhaupt noch nicht an diese Übergabe und mal gucken, wie wir das dann hinkriegen.
Gibt's denn da nicht Bewerber?
Der Wagenhersteller ist ja in Bayreuth, das ist ja das Schöne daran. Ja? Also ich bin immer noch hier am Standort.
Gibt's denn da nicht Bewerber? Also als das dann rauskam, dass du gehst, kommt dann so eine E-Mail rein von wegen mein Name
Initiativbewerbung,
genau,
sozusagen.
Ich hätte Lust. Gibt's das?
Das war natürlich auch ein Grund, warum wir das Ganze dann auch herausgebracht haben. Hm. Da kommen sehr viele Bewerbungen auch von anderen Clubs, auch aus, von anderen Sportarten. Also ja, im Moment kann man sich auch noch bewerben. Also wie gesagt, noch keine Nachfolge gefunden. Jetzt langsam werden so die ersten Gespräche geführt. Aber es gibt jetzt noch nicht den einen Kandidaten.
Wer,
wir wissen, das wird unser Nachfolger.
Ja. Wer führt die dann, die Gespräche? Du selbst auch, oder?
In erster Linie natürlich der Aufsichtsrat, und aber insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, wobei ich jetzt auch mit eingebunden werde. Mhm. Ja, also da müssen wir einfach ein bisschen gucken, wie wir das machen, weil ich jetzt eigentlich nicht so sehr in diesen Prozess involviert sein möchte. Ja. Ich möchte über meinen jetzigen Job reden. Ich möchte, dass da auch der Kandidat die richtigen Vorstellungen hat, was ihn hier erwartet. Auf der anderen Seite habe ich angedeutet, dass ich auch angeboten habe, den Aufsichtsrat zu wechseln, und damit wählt er wieder genau diese Funktion. Aber das ist in erster Linie Aufsichtsrat und mit Karl Steiner, unser größter Gesellschafter, der da mit Sicherheit auch ein Auge drauf haben möchte.
Ja. So wie man ihn kennt, würde ich sagen, ja.
Nein, ist ja positiv. Ich meine, wir versuchen hier in so einer Wohlfühlatmosphäre zu sein, und da macht es schon auch Sinn, dass dann der größte Gesellschafter da auf jeden Fall auch
mitgeht. Ja. Naja. Ja, dann.
Eine Sache würde mich noch interessieren. Ihr habt noch dieses Highlight Top 4 vor euch.
Oh.
Und ja. Wir haben ja schon, du hast schon gesagt, du hast das Spiel gesehen am Sonntag. Das heißt, du hast auch die Auslosung gesehen. Wie habt ihr die denn erlebt? Zufrieden?
Also tatsächlich ist es so, dass ich mit bei der AG-Tagung zum All-Star-Day habe ich mit dem Gunnar Wöpke, also meinem Frankfurter Kollegen, gesprochen. Und wir haben unabhängig voneinander exakt den gleichen Weg skizziert, wie wir es schaffen, den Pokalsieg zu holen. Ja? Und wir hatten beide im Halbfinale Alba Berlin auf dem Zettel. Also für uns war klar, derjenige, der die Partie jetzt, das Qualifikationsspiel gewinnt, der wird Pokalsieger. Aha. Und ja, der erste Fall ist eingetreten, Alba Berlin.
Läuft also.
Ist auf dem Zettel. Alba Berlin haben wir diese Saison schon geschlagen, es läuft also.
Also nein, zufrieden. Also,
ich hab das Spiel am Fernsehen verfolgt, ich sehe gleich mal hier München, dann hofft man natürlich schon, oh Gott, hoffentlich wird mit Reis nicht gezogen. hat sich das ganz gut ergeben für uns. Ja.
Ja, in jedem Fall zwei sehr interessante Spiele, auch wenn ich, ja, sicherlich, also die Ulmer werden sicherlich ein bisschen traurig sein, dass sie direkt gegen die Bayern spielen müssen, aber mein Gott, das ist halt der Pokal, das ist ja auch kein...
Der Fluch des Veranstalters.
Das ist ein Vorteil, ne? Das ist ja auch nicht so...
Ja.
So sieht's aus. Dass wir glücklich sind, vielleicht wäre in München besser gefahren, ich weiß es nicht. Jedes Spiel, jede Konstellation wäre für uns unheimlich schwer geworden.
In jedem Fall.
Wir freuen uns einfach auf Alba.
Ja. So sieht's aus. Also, dann sage ich ganz lieben Dank. Dein erster und vielleicht vorerst letzter Auftritt in unserem Telekom Sport Podcast. Ich habe ihn schnell noch reingepresst. Irgendwie will ich sagen, weil es war mir ein Anliegen, dass du mal ein bisschen auch die Geschichte von Medi Bayreuth und auch deinen persönlichen erfolgreichen Hintergrund mit einfließen lässt, mit deinen 31 Jahren, einer der jüngsten. Bist du eigentlich der jüngste Geschäftsführer der Liga?
Schon, oder? Also alleiniger mit Sicherheit. Ich glaube, Philipp aus Gießen, ja, super Vorname. Ich glaube, das ist zum Geschäftsführer für mich. Der dürfte ein Tick jünger sein als ich, hat aber noch jemand an seiner Seite. Aber
okay.
Ich habe jetzt eher nicht so aufs Alter geschaut. Ja, also deswegen muss man schon gucken, dass man trotzdem Erfolge... Aufs Alter wird nicht geschaut in so einem Business.
Aufs deswegen, Alter wird nicht geschaut. Vielleicht beim Kindersitze herstellen, dass man denkt, okay, 31, der ist noch nicht so lange, der weiß noch, wie es sich anfühlt, im Kindersitz zu sitzen.
Das ist gut möglich.
Okay, in jedem Fall Gratulation zu dieser wieder mal guten Saison. Gratulation zu deinem nächsten Karriereschritt, und ich freue mich sehr, dich Sonntag beim Spiel in Bayreuth wiederzusehen. Ganz lieben Dank.
Ja, freue mich auch auf dich.
Alles klar.
Also, vielen Dank.
Zeit.
Danke sehr, danke.
Schöne Grüße.
Ciao.
Tschüss.
So, das ist Philipp Galewski, und ja, ich sage das immer ganz gerne dazu, wenn jemand wirklich ein außergewöhnlich sympathischer Mensch ist. Und das ist er. Er ist wirklich
sehr offen.
Ein außergewöhnlich sympathischer Mensch.
Und er wirkt wirklich noch sehr, sehr committed. Also so wie er jetzt gesprochen hat über Verträge, ja, sowas und
Situationen. Ja, finde ich gut. Ich meine, er ist Anfang 30 und denkt noch, wie er ehrenamtlich hier und Aufsichtsrat da und Standort. Und
fünf Wochen noch im Amt, und den scheint er wirklich ernst zu nehmen.
Super. Also ja, das ist eine tolle Geschichte mit Bayreuth. Das freut mich auch sehr. Denn ganz im Ernst, natürlich, ich kann, ist Folgendes.
Oh, ich höre.
Metropolen.
Prose Metros wollen sie heißen.
Nee, es geht ja, im Grunde ist die Geschichte ja so alt wie Basketball selber ist in Deutschland. Basketball ist ja entstanden in Universitätsstädten, das wissen wir, Göttingen, blablabla.
Weit ausgeholt, okay.
Ja, ja, genau, Heidelberg.
Das Universitätsstädte. War,
ja, Universitätsstädte. Ja, damals, Amerikaner, Standorte, hier, da, schnack, schnack, schnuck. So, der Versuch, Basketball in Metropolen zu etablieren, ist ja nichts Neues.
Ja.
Ne, Köln, Hamburg war jetzt die massivste Vorgehensweise der letzten Jahre.
Ja.
Es muss auch wachsen und es geht eben manchmal etwas langsamer oder anders oder wie auch immer. Es geht auf eine Basketballart
anders.
Und Weise. Und es ist, ich möchte diesen Standort Bayreuth zum Beispiel genauso wenig missen wie den Standort Göttingen. Oder das sind Standorte, nicht weil ich mit denen groß geworden bin und die damals Meister waren, als ich durch die Hallen gefahren bin, aber ich finde, das gehört dazu, so wie es ja auch im Fußball bei St. Pauli, Freiburg, was weiß ich, das sind ja auch Vereine,
natürlich,
die will man ja auch nicht ausradieren.
Aber das will ja auch keiner, glaube ich.
Nee, nur weil es immer heißt, Basketball kann nur erfolgreich sein, wenn er in Metropolen gespielt wird. Basketball kann nur erfolgreich sein, wenn in der Euroleague auch ein Standort in London ist und einer in Frankreich und dieses, weißt du, von oben auf
die anderen setzen. Europäischen Länder sind ja nicht so das Problem. Es ist tatsächlich auch ein bisschen deutsches Phänomen mit Fußball auf Platz 1 bis 10. Gut, das ist so, 1000 Mal durchgekaut. Und was ich glaube, es ist ja nicht so, dass in diesen großen Städten nicht Basketball gespielt werden würde. Also es gibt den Basketball im Breitensport, der findet statt. Also wenn du da auf die Freiplätze gehst oder auch die unterklassigen Ligen dir anschaust, Regio und so weiter, das ist definitiv Breitensport.
Ja, absolut, ja klar.
Aber es gibt dann halt keine Clubs, die BBL spielen oder Pro A.
Mhm.
Das, warum auch immer, also das... Ja, soll mir jemand anderer erkennen? Ja, wahrscheinlich, weil es halt Geld kostet dann irgendwann. Aber was mir einfach immer wieder auffällt, ist, wie viele Leute in Deutschland Basketball spielen. Und das kriegst du ja gar nicht so mit, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, wenn du so ein bisschen mal schaust, was da los ist in den Vereinen, in den Unterklassigeren. Mhm. Also ja, ist vielleicht auch eine individuelle Sichtweise jetzt oder subjektive. Aber ich denke nicht, dass es... generell am Interesse scheitern würde.
Das glaube ich auch nicht. Nee. Ja, so, jetzt haben wir das Thema Pokal. Oh, du hast schon, die Sache ist die, ich kann ein bisschen, das Launchpad ist heute, das Launchpad ist da, aber anders.
Also, ein Desaster.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert, ja. Also die technische... Kompetenz von Alex ist ja unbestritten. Deswegen dachte ich, weil du den Finger gerade schon so bewegst, dachte ich, kommt jetzt Trivia? Oder?
Natürlich kommt jetzt Trivia.
Jetzt kommt Trivia.
Thema Bayreuth.
Oh, okay.
Seit 2016 Trainer Raul Korner.
Ja, ach, jetzt kommt was Österreichisches.
Nein.
Okay.
Nein. davor Mike Koch haben wir besprochen.
Mhm.
Wer war davor Trainer in Bayreuth?
Vor Mike Koch?
Mhm.
Das ist, ich bin in sowas doch wirklich schlecht.
Aktueller BBL-Coach.
Das ist so offen, so kalt erwischt. Aktueller BBL-Coach, der in Bayreuth war. Vor Mike Koch war...
Er war zugegeben nicht sehr lange dort.
Also er war nur kurz da.
Ja. Gutes halbes Jahr.
Oh, jetzt muss ich die alle durchgehen, ne? Predrag Krunic?
Korrekt!
Ja!
Sauer.
Okay. Stimmt, der war kurz da.
Davor ein bisschen länger Marco van den Berg und der Aufstiegscoach Andreas Wagner.
Andreas Wagner, ganz genau.
Mhm. Der ist aus der Pro A dann in die BBL, wenn ich das zeitlich richtig einordne.
Ja.
Das 09.
Ja. Der hat dann nochmal die Damen irgendwo trainiert, oder? Hm. Aber gut, das weiß ich jetzt echt nicht aus dem Kopf. Mein Gott.
Naja.
Eine Trivia, die gelöst wurde, möchte ich mal kurz anmerken, ohne dass ich nebenher gegoogelt habe.
Hast du definitiv nicht.
Nee, habe ich nicht.
Habe ich gesehen.
Zweite
Trivia? Dass du es nicht getan hast. Willst du noch eine?
Ja, bevor wir den Überraschungsanruf tätigen.
Bevor wir den Überraschungsanruf, okay. Ich würde noch gern zurückkehren zum Thema Nikos Tsitsis, der ja dieses schöne Interview gegeben hat. Da können wir uns auch noch den zweiten Teil dann schnell anhören, weil wir waren ja noch nicht ganz durch mit der The Call-Diskussion.
Ja.
Wenn du so motiviert bist, zweite Trivia, wo spielte Nikos Tsitsis, bevor er nach Bamberg kam?
Bevor er nach Bamberg kam, spielte er in...
Oh, ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte es nicht. Also es war dann so, ja genau, aber...
Das müsste ich eigentlich wissen, dafür, dass es... Eigentlich bei jedem, ich habe immer den gleichen Zettel vor mir liegen, wenn ich Bamberg-Spiele kommentiere.
Ja.
Also nochmal separat unter so einem Stapel, wo draufsteht, bei welchem Verein die zuletzt gespielt haben. Also der lag schon eine Milliarde Mal vor mir, der
Willst Zettel. Willst du Overtime? Kriegst du.
Oh, das ist echt peinlich. Vor allem, das wird jetzt veröffentlicht.
Es ist ein sehr berühmter europäischer Verein. Sehr großer Verein. Sehr erfolgreicher Verein. Es spielen ehemalige Teamkollegen von Nikos Tsitsis dort. Ehemalige Bamberger Teamkollegen.
Echt Fenerbahce? Mhm. War der bei Fenerbahce, bevor er in Bamberg war? Mhm.
Da war er. Und davor Kazan.
Kazan hätte ich noch hinbekommen. Ja.
Er hatte einfach viele Teams.
Also ja, der ist immer unterwegs. Ja. Deswegen will er ja, glaube ich, jetzt nicht
mehr. Lange so in Athen und dann ging es los.
Benetton Treviso.
Treviso, genau, sehr gut. ZSKA, Euroleague gewonnen.
Richtig.
Siena.
Siena, genau. Ja, der war viel unterwegs und deswegen, glaube ich, bleibt er jetzt in Bamberg.
Das kann gut sein. Also, um das Thema noch die Klammer zu schließen, der Lüders, also Jan Lüdecke, so nimmst du übrigens deine Interviews ab oder gibst zu ihm. So, jetzt du Lüders. Jan Lüdecke, der Tsitsis interviewt hat nach dem Spiel, hat ja auch die Szene nochmal angesehen mit ihm. Mhm. Also wir sprechen nochmal über die Load the Call or Not Szene und als er dann die Slow-Mo gesehen hat auf dem Monitor, hat er das gesagt.
I don't think, even think that if everybody in Germany thinks that's a foul, I don't know. I'm playing 18 years, this foul is not a foul. And to decide a game like this. Congrats to Bayern, thank you.
Und dann dreht er ab und geht. Also er bricht das Interview selber ab, was für seine Verhältnisse sehr emotional ist.
Sehr emotional. Ich meine, das war wenige Sekunden nach dem Spiel. Ja. Ne? Das muss man auch immer berücksichtigen. Wahrscheinlich wird er jetzt auch irgendwann sagen, Mensch Mauro, warum bist du da hingelaufen? Aber ja, wir kommen im Grunde in die gleiche Diskussion, die wir schon hatten. Es ist ein sehr, sehr, sehr harter Pfiff gegen einen Spieler, der da eigentlich aus spieltaktischer Sicht nichts zu suchen hat. Das ist die Geschichte. Aber das ist auch im Grunde die Geschichte des Bamberger Basketballs in dieser Saison. Dieses hätte doch und könnte und Mensch und sowas alles. Also es ist einfach eine emotionale Achterbahnfahrt für Brose Bamberg in dieser Saison, wie ich sie noch nie erlebt habe in den letzten Jahren beim Team. Also Wahnsinn.
Und wir haben in den letzten 3 Jahren sehr viel knappe Spiele gesehen.
Super viel knappe Spiele. Also diese Euroleague macht sehr viel Spaß. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du Spieler bist in Bamberg, dass du dann irgendwann mal am Flughafen-Gate sitzt und denkst, boah, das war echt ganz schön heftig bisher alles. Also im Positiven ja auch.
Ja. Ne? So die Man dachte ja am Anfang so, die gewinnen jetzt die knappen Spiele, was sie auch getan haben am Anfang. Und hat sich das dann wieder ein bisschen umgedreht.
Vor allem jetzt auch gegen die Bayern, das war natürlich schon.
Ja, bei +6. Aber gut, das ist ein Top-4-Team, die Bayern. Wir haben noch gar nicht über Alba gesprochen, die gegen Bayreuth spielen im Halbfinale, also Ulm als Veranstalter gegen die Bayern. Und Alba Berlin spielt gegen Medi Bayreuth. Peyton Siever hat sich im Qualifikationsspiel im Viertelfinale die Schulter geprellt.
Der muss wieder fit werden, den brauchen
sie. Den brauchen sie definitiv, aber es heißt 2 Wochen.
Würde knapp reichen.
Würde knapp reichen. Und dann ist Alba auch nicht zu unterschätzen. Also
nee, also Alba, also ich finde es ein bisschen lustig, dass Philipp gerade meinte, also Gunnar und ich, wir haben uns sogar, super gegen Alba, dann werden wir Pokalsieger. Ich meine, die haben auch eine gute Saison bisher gespielt. Also die würde ich jetzt mal gar nicht, in gar keinster Weise für den Gesamtsieg da ausschließen.
Also müssten sie beide Male über sich hinauswachsen, einfach mega Spiele hinlegen. Bayern musst du dann wahrscheinlich sowieso schlagen, also no offense Ulm, es wird sehr schwer, einfach auch zu Hause gegen dieses Bayern-Team. Ja, aber auch den Ulmern ist sowas zuzutrauen, also es wird ein cooles Turnier, glaube ich.
Ja, ich habe nur das Ulm-Bayern-Spiel noch im Hinterkopf aus der BBL, das ist ja noch nicht so lange her und das erste Viertel vor allen Dingen. Aber gut, man lernt ja dann.
Was war da im ersten Viertel?
Da haben die Bayern die Ulmer zerlegt.
Du telefonierst nebenbei.
Ich versuche, dass man das nicht mitbekommt draußen in der Welt.
Ich habe keine Ahnung.
Den Podcast hören.
Was er da macht.
Ich bin verwirrt.
Ich versuche den Überraschungsangriff.
Da ist er wieder, der Angriff.
Den Überraschungsanruf.
Da hat auch jemand geschrieben
bei dir. Ja, ich habe ein Jobangebot bekommen in diesem Moment. Kein Witz.
Willst du jetzt zusagen auf Sendung?
Also der Überraschungsangriff ist gescheitert.
Wurde abgewehrt.
Es wird auch immer schwieriger, diese Person zu erreichen.
Ich habe eine Vermutung.
Ja.
Stimmt sie?
Die Vermutung.
Haben wir es letzte Woche dort auch probiert?
Ja, genau.
Aha,
es verstehe. Die Vermutung ist korrekt, aber es ist auch sehr schwer, ihn, diese Person in dieser Jahreszeit zu erreichen.
Ja, möglicherweise Skifahren. Na, da bleibt uns ja nichts anderes
zuerst
übrig.
Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
Müssen wir jetzt immer die Mutter grüßen, wenn der Überraschungsanruf nicht klappt? Okay. Oder sollen wir es nochmal versuchen?
Nee.
Also wenn anderen.
Ach so. Ich habe aber jetzt da spontan keine Idee. Ich habe bei Wikipedia Bernhard Langer aufgemacht, weil ich dachte, dass der auch in Ansbach geboren ist wie Philipp.
Der Golfer.
Aber das war Anhausen. Aber ich glaube, dass Alex King aus Ansbach kommt. Das heißt also, Philipp Galewski, der Geschäftsführer, und Alex King kommen aus dem gleichen Ort in Amazing. Deutschland.
Amazing.
In Ansbach, ganz genau. Alex King, geboren in Ansbach 1985. Gut,
das heißt... Das ist Special Interest jetzt.
Ja, aber die beiden sind quasi gleich alt.
Das auch noch.
Also ein Jahr Unterschied. Amazing. Das heißt, Alex King und Philipp Galewski waren vermutlich in Ansbach im gleichen Kindergarten. Zur gleichen Zeit.
Willst du nochmal anrufen?
Ich hätte jetzt echt Bock.
Sag mal. Und Alex King braucht auch Spielzeit, also vielleicht bauen sie noch einen Veteran.
Komm, wir rufen den nochmal an.
Mal Überraschungsanruf beim schon Angerufenen. Okay, das ist neu. Das finde ich gut.
Das machen wir jetzt nochmal.
Komm, da brauchen wir was Dynamisches.
Das klären wir jetzt.
Sehr heroisch, was du da gerade machst.
Das ist heroisch, aber vielleicht klappt es ja. Oh, Mist. Jetzt ist die Mailbox dran. Das ist natürlich...
Weil er natürlich sehr viel telefonieren muss.
Weil er den neuen Geschäftsführer einstellen muss. Mhm. Habe ich jetzt die richtige Nummer gewählt? Ja, doch. Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Ja, waren Alex King und Philipp Galewski im gleichen Kindergarten in Ansbach? Oder in der Grundschule?
Ich weiß ja nicht, wann die da weggezogen sind. Offene Trivia vielleicht. Also
die offene Trivia, die werden wir klären, weil ich sehe Philipp ja Sonntag beim Spiel
in Bayreuth. Stimmt.
Und dann wird das am nächsten Dienstag hier Thema sein. Ja. Vielleicht dann auch mit Alex King.
Vielleicht weiß das auch jemand. Also wir haben an dieser Stelle auch vielen Dank für alle möglichen Zuschriften und Feedbacks und Reviews und Ratings. Nee, das meine ich genauso, wie ich sage.
Ach so.
Warum lachst du mich da aus?
Ich dachte, dass du jetzt die Hörer aufforderst,
zu
recherchieren, ob die beiden gemeinsam im Kindergarten in Ansbach waren.
Ich fordere nicht auf, aber vielleicht weiß das jemand, weil es so, keine Ahnung, kann immer sein.
Absolut.
An der Stelle mache ich den Bogen und sage, ja, gebt uns, reviewt uns im iTunes Store. Da freuen wir uns besonders.
Boah, das waren ja vier englische Wörter in einem Satz. Reviewt uns im iTunes Store. Gut, iTunes Store muss man sagen, weil es gibt keinen deutschen Begriff für iTunes und Store.
Bewertet uns.
Bewertet uns im iTunes Store. Es ist 12.04 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, da wir um 11.04 Uhr begonnen haben,
sind wir genau
bei einer Stunde. Ohne Überraschungsanruf haben wir lange mit Philipp gesprochen.
Das stimmt.
In der nächsten Woche, ich weiß nicht, ob es klappt. Ich hoffe, es klappt. Und dann werden wir vielleicht einen Gesprächspartner haben, der auch aus Franken kommt. Und vielleicht, der kann nicht mit Alex King im Kindergarten gewesen sein. Dafür sind die beiden alterstechnisch zu weit auseinander. Gut. Haben wir noch was oder haben wir nichts?
Willst du noch kurz die Spiele previewen? Vorausschauen?
St. Petersburg.
Du kannst dich nämlich FC aus, weil du Bayern wirst zwei München davon.
Basketball.
Du wirst zwei
Mittwoch,
davon.
Mittwoch, 17.45 Uhr bei Telekom Sport. Freitag, ZSK Moskau gegen Brose Bamberg, 17.45 Uhr, live was? Bei Telekom Sport.
Alba hast du vergessen?
Ja, ich habe nur die beiden Spiele genannt, die ich schon mal so sehr genau
so
weiß.
So bist du drauf, gell?
Nein, ich möchte jetzt nochmal zurück zum Eurocup gehen. Mittwoch, 19.20 Uhr. Einfacher Mittwochabend, Telekom Sport. Alba Berlin spielt Eurocup.
Und gegen wen?
Damn it. Trivia. Gegen Ansbach. Gran Canaria war noch nicht in Berlin.
Nein, das ist, denk mal an dein Spiel.
An St. Petersburg.
Ja. Was war in der Vorwoche? Gegen wen haben die beiden in der Vorwoche gespielt?
Gegen St. Petersburg.
Richtig. Gegen wen hat Alba Berlin in der Vorwoche gespielt?
Galatasaray.
Nein.
Darusha Faka.
Richtig. Gegen wen spielen sie diese Woche? Wen wolltest du eventuell noch heute anrufen?
Ah, der hat sich nicht gemeldet.
Hm. Ah. Oh, Shots fired.
Oh, Shots fired. Aber er war schon mal im Podcast.
Er war schon mal im Podcast. Auf jeden Fall das Rückspiel Alba zu Hause gegen Darius Safaka Istanbul mit Coach David Blatt, der einen sehr guten Witz gemacht hat beim türkischen All-Star-Game. Hast du das mitbekommen?
Ja, das Ziel ist, weniger Punkte zu kassieren als
Cleveland. Letzte Nacht 148 gegen Oklahoma.
Das heißt, die Uhrzeit haben wir noch vergessen von Alba Berlin.
19.55 Uhr.
Das ist die einzige Uhrzeit, die wir gerade nicht genannt haben.
Die du gerade nicht genannt hast.
19.55 Uhr, wann ist denn da Tip-Off dann? 2015?
2005? Verwirrt mich auch gerade, aber so steht es auf unserer Homepage. Ich werde das verifizieren.
Oh.
Der Hund wird unruhig übrigens.
Der Hund wird unruhig. Nila fordert uns auf, dass heute hier den Podcast zu beenden. Wir sagen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schluss, ciao for now, bis bald.
Gute Zeit.